Gleich bei CT Uplink reden wir über Wearables, Aktivitätstracker. Martin erzählt uns von seinem Besuch beim Astronauten Alexander Gerst und wir reden über Leben auf dem Mars. CT Uplink. Hallo, willkommen bei CT Uplink. Heute CT3, Anfang des Jahres. CT3 ist immer ein bisschen verwirrend, aber ist halt so. Ich bin Fabian Tscherschel.
Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom, heise online.
Und Stefan Portek aus dem Imaging-Ressort.
Aus dem Imaging-Ressort.
So heißt das. Ja, ich habe es mir nie ausgedacht.
Ja, mit dir fangen wir auch gleich an. Wir reden heute über
Sachen, die
Uhren, die keine Uhren sind und Aktivitätstracker. Und wir haben den ganzen Tisch voll mit dem Zeug.
Genau, für all unsere Zuhörer. Hier liegt alles voll.
Ja, das sind auch nicht alle.
Sind das alles, die es jetzt gerade gibt? Oder?
Nee, leider nicht. Also die Teile gibt es wirklich wie Sand am Meer mit ganz unfassbar günstigen Dingern aus China, wo dir vielleicht das Armband wegen irgendwelcher Packs, die drin sein können, auch nach 3 Monaten schon irgendwie das Handgelenk abfaulen lässt. Wir haben uns so ein bisschen, weil es die halt wirklich in unfassbar großer Stückzahl gibt, auf namenhafte Hersteller jetzt beschränkt, die schon ein bisschen länger am Markt sind und auch schon Know-how haben und halt auch keinen Schund produzieren.
Nur die von Apple ist noch nicht draußen, ne? Die
nee.
Schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert überall.
Ja, genau. Ich kann es auch kaum erwarten.
Ja, also ihr habt euch da richtig mit befasst. Ihr habt eine ganze Artikelstrecke dazu geschrieben und da fangen wir auch gleich mit an, weil ich persönlich, ich verstehe das ja überhaupt nicht. Also ich bin ja so jemand, der eine analoge Uhr hat.
Gar keine Uhr.
Ich hatte eine Zeit lang ein Fitbit, das fand ich auch sehr cool. Also ich habe dann damit halt mal so über eine ganze Zeit geguckt, wie viel ich so am Tag laufe und was ich so an meinem Tagesablauf ändern kann, damit ich mehr durch die Gegend laufe und so. Aber dann irgendwann hat sich das für mich auch erledigt gehabt.
Warum?
Weiß ich nicht. Irgendwann habe ich dann halt gesehen, ja, wenn du zum Beispiel mal öfter aufstehst so im Büro und statt zu telefonieren zu den Kollegen hingehst, dann läufst du echt mehr Schritte. Und es lohnt sich auch voll, mal den Bus nicht zu nehmen vom Bahnhof nach Hause, sondern einfach mal 15 Minuten zu laufen. Und dann habe ich irgendwie meinen Tagesablauf so ein bisschen angepasst.
Aber dazu brauche ich ja keine.
Also
dazu
doch, ja. Doch, okay. Das ist tatsächlich der Punkt. Das habe ich in den Artikel über die Aktivitätstracker auch reingeschrieben.
Ja.
Das war ja früher so ein Ding für diese absoluten super-duper Sportfanatiker, die sich halt Brustgurt mit Herzfrequenzmessungen umgeschnallt haben und alles. Und das sind die kleinen Dinger, die wir hier jetzt mitgebracht haben, explizit nun nichts. Das ist im Prinzip eigentlich so für jedermann, weil es schon es motiviert. Also ich habe die ja alle, teilweise auch alle gleichzeitig bis hier oben hingetragen und das ist schon so, dass du dann, wenn du unten im Foyer stehst, sagst, okay, ich nehme jetzt nicht den Fahrstuhl, sondern ich gehe jetzt die Treppe hoch. Oder so wie Fabian gesagt hat, dass man irgendwie für einen kleinen Weg dann halt eben doch mal zu Fuß geht oder das Rad nimmt, anstatt mit der Bahn nur 2 Stationen zu fahren. Das motiviert einen schon.
Dann merkt man auch irgendwie, wie viel im Vergleich das bringt. Ich habe mir halt gedacht, wenn du jetzt die 2 Stationen nicht mit dem Bus fahrst, ist das gar nicht so viel. Aber wenn man sieht, wie viel das auf den Tagesverlauf, also ich bin ja so ein Geek, ich bewege mich ja nicht so viel, also ist das dann schon immer 25% Bewegung. Mich hat sehr überrascht, wirklich im Büro mal aufstehen und mal zu Leuten hingehen, so
wie viel das bringt. Es bringt auch so ein bisschen zur Selbstüberwachung. Ich hätte nämlich auch irgendwie getippt, dass ich mich eigentlich viel zu wenig bewege. Aber dadurch, dass unser Messlabor nun hier unten im Keller ist und wir das Büro in der zweiten Etage haben, wenn wir halt einen Test haben, das ist unfassbar, wie oft wir hoch und runter rennen und wie viele Schritte und Stockwerke dabei jeden Tag zusammenkommen. Und ich habe auch ein Fitbit jetzt seit, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren, als wir die Dinger das erste Mal getestet haben. Und ich finde es halt für die Langzeitstatistik irgendwie auch ganz cool, wenn man halt einfach 3 Jahre später mal gucken kann, dass man irgendwie zu Fuß schon fast einmal den ganzen Planeten umrundet hat.
Das würde ich, ja.
Finde ich halt irgendwie ganz nett.
Ich fand, hat dir dieses Sleep-Tracking irgendwas gebracht? Also ich habe festgestellt, dass ich super gut schlafe und so gut wie nicht aufwache und sich das eigentlich nicht verändert.
Also als du das Ding getragen
genau,
hast.
Genau, also ich hatte ja halt Fitbit, damit habe ich dann auch über ein Jahr oder so mal auch den Schlaf überwacht und so. Und ja, ich persönlich schlafe wie ein Stein und das ändert sich auch irgendwie nicht.
Das Schlaftracking ist so eine Sache bei den Dingern. Das kann jetzt natürlich mit dem Besuch im Schlaflabor, wenn du halt wirklich irgendein Problem hast, nicht ersetzen. Aber so grundsätzlich, um zu gucken, ob man zu viel oder zu wenig Schlaf kriegt, ist es schon ganz praktisch. Also meine Erkenntnis war zum Beispiel, ich habe immer gedacht, dass ich gefühlt jeden Abend irgendwie noch eine Stunde wach im Bett liege, bevor ich dann mal einschlafe. Stimmt gar nicht. Also ich habe mir die auch alle umgeschnallt, weil ich die Daten ja vergleichen wollte. Und die waren alle der Meinung, dass ich nach 10 Minuten eingepennt bin. Also, aber ob man die Info nun halt braucht, ich habe es einfach mal mitgebracht. Ich halte es auch gleich nochmal in die Kamera. Das ist ein Screenshot von der App von dem Basis. Basis Peak. Das blinkende etwas hier. Und der hat auf der Rückseite einen Hautwiderstandssensor und misst auch permanent noch deine Pulsfrequenz und kann deshalb ein bisschen detaillierter, oder behauptet der Hersteller, dass er deshalb ein bisschen detaillierter feststellen kann, wann du geschlafen hast, wann nicht, wann deine Tiefschlaf.
Dazu musst du ihn umhaben.
Dafür musst du ihn umhaben, ja. Was mich ein bisschen gestört hat, ist.
Das ist schon groß.
Er ist relativ. Ja, ist halt im Prinzip wie so eine
Pebble. Wenn ich jetzt so keine trage, dann.
Ja. Also was mich da genervt hat, aber vielleicht bin ich da die traurige Ausnahme, ich liege oft tatsächlich irgendwie so auf meinem Arm und wenn es wirklich stockdunkel ist, diese verdammte LED, die ununterbrochen grün am Flimmern ist, hat mich mehrmals aufgeweckt. Das fand ich nun nicht so gut.
Aber das konntest du dann wenigstens nachgucken. Ja.
Das war jetzt aber auch irgendwie Tester-Schicksal, eventuell, weil ich halt 18 von diesen Dingern gleichzeitig hatte.
Am Fuß kann ich den Impuls nicht messen, oder?
Sonst sitzt du sie ja da und habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wir können, also das Prinzip ist, wie bei dem Smartwatches im Prinzip auch, es wird mit der grünen LED in die oberste Hautschicht reingeleuchtet und das ist eine Fotodiode, die das Licht, was dann halt im Prinzip reflektiert wird, analysiert. Und Sauerstoff gesättigtes Blut schluckt andere Wellenlängenbereiche als sauerstoffarmes Blut und so können die tatsächlich feststellen, wie die O2-Sättigung ist. Das
braucht das nicht Akku ohne Ende, dass das die ganze Zeit da so blinkt?
Das braucht relativ viel Akku, der hat aber trotzdem noch vergleichsweise lange durchgehalten. Also
was heißt denn vergleichsweise lange?
2 Stunden.
Ja. Zwei Tage. der hat
Kabel nach
durchaus, also je nachdem, wie oft du ihn benutzt und wie oft du das Display einschaltest, war bei dem hier schon eine Woche drin. Andere haben nach 3 Tagen aufgegeben. Andere haben so eine kleine Knopfzelle. Der hält halt 6 Monate, da ist nun auch kein Display drin. Ich kann den hier ja mal.
Was machst du? Da. Sind das alles für all die Sachen oder sind das manches jetzt nur so Schrittzähler oder Aktivitätstracker können dann immer alles? Nee.
Wir können ja das Feld einfach mal von vorne aufrollen. Also das Gros von diesen Dingern zählt eigentlich nur Schritte und daraus kann man dann natürlich oder Aktivitätsdauer und daraus kann man dann halt schon irgendwie ableiten, wie dein Kalorienumsatz ist, wie aktiv du insgesamt gewesen bist. Manche machen das halt sehr dezent, so wie das Armband hier von Jawbone. Das trägt man halt so einfach am Handgelenk, es hat kein Display und nichts, dafür hält der Akku auch ewig. Und man muss es sich die Daten dann halt hinterher in der App anschauen.
Und wie werden die übertragen? Bluetooth?
Per Bluetooth, genau. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Du brauchst ein relativ aktuelles Smartphone, was halt diesen Bluetooth-Smart-Standard unterstützt, der mit Bluetooth 4 eingeführt wurde. Weil ansonsten wäre halt irgendwie Akku vom Handy und vom Aktivitätstracker irgendwie nach einem Tag leer. Andere haben, so wie dieser hier, auch noch ein kleines Display, wo man sich halt zur Not auch auf dem Display noch angucken kann, wie viele Schritte man gegangen ist und welche Strecke man zurückgelegt hat. Und
der hat auch kein Display,
oder? Der hat eins, da ist ein OLED innen drin, das wacht per Touch auf, wenn der Akku geladen wäre.
Theoretisch. Ich glaube es dir.
Also ich habe jetzt nicht alle aufgeladen, die ich jetzt vorhin zusammenklauben konnte. Wer es nun ein bisschen dezenter mag, der kann jetzt von Withings hier sich die Aktive besorgen, die sieht halt einfach aus wie eine schöne klassische Herrenarmbanduhr. Und bei der ist das Geheimnis, dass dieses Zeigerfeld da unten die Aktivität angibt. Also es ist im Prinzip nur so ein Trend in Prozent. Also es steht jetzt noch nahe Null, weil sie den ganzen Tag auf dem Schreibtisch lag. Aber im Idealfall ist der Zeiger dann am Tagesende bei 100%, sprich, du hast dein Aktivitätsziel erreicht. Und auch die, wenn man sie nicht ansieht, wird mit Bluetooth ans Smartphone gekoppelt und das ist relativ dezent.
Da soll ja der Akku auch länger herhalten, oder?
Ja, da ist jetzt was sind da drin? 2032, glaube ich, Batterie halt einfach drin. Das konnten wir jetzt nun nicht testen. Withings sagt, ich glaube, 8 Monate geben sie jetzt an als Batterielaufzeit, was im Zweifel ja ausreichend wäre. Ja, und wie gesagt, so im Großen und Ganzen vom Funktionsumfang haben die sich jetzt alle nicht so massiv unterschieden.
Was ist denn so die Preislage? Wie viel kostet denn so ein Ding jetzt? Also
die wir jetzt im Test hatten, da geht es so bei 70 Euro los. Nach oben gibt es, oder bei 60, ich glaube. Ja. Wo ist der Kleine hier, der Misfit, der kostet, je nachdem, bei welchem Händler du ihn auftust, kostet er um die 50, 60 Euro. Das ist dann halt aber auch echt billiges Kaugummi-Automaten-Plastik. Also, ja, gut. Oder du gibst halt 350 Euro für sowas aus. Ne? Also da macht dann halt auch der Lieferumfang und die Haptik und die Verarbeitung macht auch ein
bisschen was. Obwohl die ja also analog relativ stylisch aussieht. Muss man. Also finde ich jetzt persönlich.
Ja, also die finde ich jetzt total schön. Es ist nicht ganz mein Style mit Helm, Kalzleder, Armband. Aber ja, der ist halt wenigstens dezent.
Armband kann man wechseln.
Eben, das wäre der Punkt. Und manche sind halt ein bisschen außer Reihe gefallen. Dieser zum Beispiel, der ist, den hatte ich schon in der Kamera gehalten. Das ist auch ein Aktivitätstracker. Das ist von einer deutschen Firma, von Beurer. Das war der einzige, der keinen Cloud-Zwang hat.
Sonst ist alles.
Da müssen wir nachher noch
da mal. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und der hier war auch noch ganz witzig, der Withings OX. Der hieß mal eigentlich O2, da hat aber ja so ein Mobilfunk-Provider was gegen gehabt. Deswegen heißt der jetzt Withings OX. Der hat ein Pulsoximeter. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege.
Was?
Ja. Das Ding kann.
Kannst du reinpusten?
Ja, genau. Nee. Ich kann, wenn ich das im Menü hier irgendwo gleich mal finde, meine Sauerstoffsättigung mir anzeigen lassen.
Das steht bei mir immer nur katastrophal.
Na gut, wir haben, ich hatte mich dann mal mit einem Mediziner drüber unterhalten. Also hier leuchtet jetzt das Ding, jetzt soll ich das hier auf meinem Zeigefinger platzieren, das wird jetzt meinen Puls messen.
Da kommt jetzt aber keine Nadel raus, oder?
nee, es ist halt auch ein optisches Messverfahren. Puls wird wahrscheinlich jetzt relativ hoch sein, weil Studiosituation. Und weil der
Aufregung.
Ich bin total
kurz am Anschlag. Herzinfarkt.
Der hat leider relativ ungenau gemessen. Das war so ein bisschen das Problem, dass da massive Ausreißer waren. Er hat jetzt eben gesagt,
97?
Puls von 106 und eine Sauerstoffsättigung von 97%. Und dieses Sauerstoffsättigungsding, das ist halt so ein bisschen das Problem. Eigentlich braucht man diesen Wert nicht. Ne?
Ja, ich
halt
wollte gerade fragen, was
nettes,
sagt der das
nettes
jetzt?
Gimmick, das sagt mir eigentlich, im Prinzip sagt mir das gar nichts.
Bei einem gesunden Menschen,
genau, bei einem gesunden Menschen ist die Sauerstoffsättigung eigentlich, wenn er sich nicht gerade irgendwie den Mund fusselig redet, immer so zwischen 97 und 100%. Bei 95% solltest du vielleicht schon mal einen Lungenfacharzt aussuchen und bei 90% bist du meistens eh schon bewusst.
Aber das würde man ja. Also das 90 kriegt man eh mit, aber selbst die 95, da geht es ja wahrscheinlich nicht so gut, wo du jetzt nicht, also brauchst ja nicht eine Uhr, die dir sagt, dass dir nicht schlecht geht.
Nee, eben, wie gesagt, ich brauche auch keine Uhr, die mir sagt, jetzt sind sie gerade in Ohnmacht gefallen. Also.
Ja gut, die kann das natürlich anderen Leuten sagen vielleicht. Ja.
Wo du gerade sagst, wie genau die messen, wie genau zählen die denn die Schritte?
Da haben wir unheimlich viele Versuchsreihen gemacht.
Ja, man hat dich öfter durch die Redaktion laufen
sehen. Ja, in so einem Handzähler. Genau, ich hatte so einen mechanischen
Handstückzähler.
Handstückzähler
haben wir gelernt.
Mit so einem Klicker-Ding halt. Und war sehr anstrengend. Die haben alle relativ genau gezählt. Es gab immer mal bei einzelnen Messungen Ausreißer, die wir dann rausgerechnet haben, wo mal einer um 10% daneben lag. Aber wenn man sie so trägt, wie der Hersteller sich das denkt. Also sprich, wenn es was zum Umschneiden ist, dann muss es halt auch halbwegs fest sein und darf halt nicht am Arm hin und her schlackern. Dann hatten wir Abweichungen so von 1-3% in der Regel. Also
ich habe ja so lustige Erfahrungen gemacht. Also diese Google-App in dem Nexus macht das ja jetzt auch, wenn man keinen Aktivitätstrack hat, auch alleine. Und die denkt, wenn ich Motorrad fahre mit dem Teil, dass ich Fahrrad fahre. Also die hat bei einer 5-stündigen Motorradtour, wo ich durchschnittlich irgendwie 120 km/h gefahren bin, gedacht, ich wäre den ganzen Weg mit dem Fahrrad gefahren.
Ja, da sprichst du aber echt ein generelles Problem von diesen Dingern an. Also bislang ist es bei den meisten halt so, dass Beschleunigungssensoren letztlich drin sind. Und da kann man dann aus den Erschütterungen schon die Schritte mehr oder minder genau nun ableiten. Aber das jetzt als Maß für deine Fitness oder deine körperliche Aktivität ranzuziehen, reicht eigentlich im Prinzip nicht. Du kannst jetzt beispielsweise Rudern ist ein unfassbar anstrengender Sport, wird von den Dingern, wenn ich sie am Handgelenk trage, kaum erfasst. Und wenn ich so einen Clip an der Hose hatte, da ich sitze, überhaupt nicht erfasst. Fahrradfahren genauso, wenn du du kannst dich wirklich mit dem Mountainbike einen richtig fiesen Berg hochquälen und hast die Arme relativ ruhig und der Fitbit sagt dir dann abends, oh du Niete, ne? Da sind dann halt Geräte jetzt wie der Withings, die den Puls noch messen können, oder halt der das Basis Peak hier. Das kann ich auch noch mal in die Kamera halten, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht, mit den Hautwiderstandssensoren und der permanenten Pulsmessung. Die sind da ein bisschen besser, weil der misst den Puls halt die ganze Zeit. Okay. Da kannst du dann halt hinterher in dem Chart, im Web oder in der App dir dann halt wirklich angucken, wie dein Puls im Verlauf gewesen ist. Und das kann man dann schon nehmen, um sein Training irgendwie ein bisschen zu planen.
Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Also eine Sache, die wir noch ansprechen wollten, ist, die laden fast alle diese Daten direkt in die Cloud. Also ich hatte das beim Fitbit, ich fand das echt ein bisschen irritierend am Anfang. Also du guckst dir das Ding an, das zeigt dir die Schritte drauf an. Aber die eigentlichen Daten werden direkt in die Cloud geladen, dann kannst du dir auf der Webseite das alles angucken. Ja. Aber du kommst auch so eigentlich gar nicht an die Werte dran.
Nee, du kommst, also es gibt schon ein paar Hersteller, wo du teilweise gegen Aufpreis die Rohdaten dann halt wieder runterziehen kannst, wenn du sagst, ich möchte das gerne mit Excel oder whatever zu Hause auswerten. Aber trotzdem hast du das Problem, dass die Daten erstmal bei einem Cloud-Dienstleister landen. Und das möchten viele nicht, aus Gründen auch.
Da weißt du ja wirklich, was jemand gemacht hat. Also genau. Je genauer die Messungen sind.
Ja. Es ist auch so, dass man relativ schnell, wenn die Daten jetzt in falsche Hände kommen sollten, ob das jetzt unbedingt die NSA ist oder irgendein Hacker, der mal wieder den Sony-Server hackt, du kannst, glaube ich, auch, oder was heißt glaube ich, du kannst auch aus den Aktivitätsdaten relativ genaues Verhaltensmuster rausrechnen. Keno hatte hier dieses Horrorszenario, dass die Frau dann halt vielleicht sogar ihren Ehemann schlimmstenfalls des Betruges irgendwie überliefert, wenn er halt in Zeiten, wo er eigentlich hätte schlafen sollen, auf einer Dienstreise körperlich sehr aktiv gewesen ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich daran eigentlich auch stört. Ich war zum Beispiel, ich fand dieses Gerät, fand ich persönlich irgendwie auch ganz nett. Das Smartband von Sony mit diesem E-Ink-Display, das ist wirklich ganz nett. Die zugehörige Live-Log-App von Sony ist auch...
Klingt schon super.
Macht ja Sony gerne so Apps, die dann dazugehören? Genau, ich halte es jetzt nicht in der Kamera. Die protokolliert wirklich alles mit. Sie läuft auf dem Handy und erfasst dann deine Schritte, erfasst, wann du Fahrrad gefahren bist und guckt sich sogar dein Verhalten auf dem Handy an, wird mitprotokolliert, wie viel ich mich auf Facebook rumgetrieben habe, wie oft und wie lange ich Musik gehört habe. Und es wird grafisch richtig schick aufbereitet.
Das ist alles bei Sony, das liegt alles bei
genau,
Sony.
Es wird sicheren Servern. Genau, und es wird richtig schick aufbereitet in der App. Es sieht super geil aus. Du hast halt wirklich ein digitales Tagebuch und kannst sagen, oh Mensch, Alter, 2,5 Stunden Facebook heute und dafür nur 5000 Schritte statt der geplanten 10. Kannst dir alles super angucken, aber es liegt halt bei Sony. Ne?
Ja. Und hast du die Ortsdaten noch? Handy?
Ortsdaten sind mit bei.
Das ist schon richtig, das geht schon richtig nah. Also ich mache mir ja persönlich eher Sorgen darüber, es gibt ja jetzt schon Versicherungen, die wohl gesagt haben, sie wollen Leuten so einen Aktivitätstracker geben und denen dann Rabatte geben. Was ja eigentlich nur umgekehrt, also das ist ja quasi, die können dich nicht zwingen, dir einen Aktivitätstracker zu geben, aber wenn sie dir Rabatte geben, wenn das irgendwann alle machen, dann ist das quasi umgekehrter Zwang.
Also ich hatte... der italienische Generali-Konzern, zu dem, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich nicht Falsches sage, wo unter anderem Volksfürsorge und Cosmos als deutsche Versicherer noch mit zugehören, die bieten jetzt tatsächlich Bonusprogramme an, wenn du mit so einem Tracker nachweisen kannst, dass du körperlich sehr aktiv bist, kriegst du im Moment jetzt noch keinen Preisnachlass, so nicht, aber gibt halt irgendwie einen Gutschein oder irgendeine andere Rabatt- oder Lock-Aktion und so kann man den Zwang natürlich auch durch die...
Sagen die, welches Gerät du nehmen sollst? Das wäre dann auch ein super Markt für...
Das wäre sehr gut für das Ding, was beim Motorradfahren denkt, dass ich Fahrrad fahre. Dann kriege ich richtig gute Rabatte.
Aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen, hier für Sony, dann hast du nicht mal eine Auswahl, dann bist du wahrscheinlich noch an die Cloud gebunden. Und für Sony ist das sicher, also Versicherer haben ja schon viel Kunden.
Ne, es gibt eigene Apps. Also Keno hatte das geschrieben, dass AOK Nordost hat jetzt auch so ein Mobil-Vital-Programm. Da gibt es eine eigene App, wo du dann Ernährung, Sport, Rauchverhalten, Alkoholkonsum eintragen kannst. Und diese App kannst du über die API-Schnittstellen mit den Trackern auch koppeln und kannst da tatsächlich dann auch Daten von Fitbit und Konsorten reinschießen.
Wenn ich sowas lese, frage ich mich ja immer, bin ich altmodisch, dass mich das stört und ich nicht will, dass Leute sowas über mich wissen?
Nee, finde ich nicht. Vor allen Dingen, ich finde, hier ist halt auch die Gefahr, es ist bislang halt alles freiwillig. Aber es werden sich halt immer genug Leute finden, die das machen, genau. Weil dann kommt wieder dieses, oh, ich habe ja nichts zu verbergen.
Ja.
Und irgendwann ist es natürlich schon so, wenn alle Rabatt kriegen, nur ich nicht, weil ich es nicht mitmachen will, ist es letztlich dann für mich unterm Strich eben doch eine Benachteiligung. Und da sehe ich halt ein bisschen die Gefahr.
Ja, und für die Versicherung ist irgendwann, wenn sie 90% haben, die das machen, dann brauchen sie die restlichen 10 nicht mehr.
Genau.
Oder
ja, und so, ich denke mir halt auch, also wie du sagst mit den Sony-Servern, das ist ein echtes Problem. Also diese ganzen Firmen, die sammeln alle eine unheimliche Menge an Daten über uns, aber ich erkenne, also ich bin ja aus dem Security-Ressort und ich beschäftige mich halt mit der anderen Seite und ich erkenne da nicht, dass die das zu schätzen wissen. Mhm. Also dass sie ihre Strukturen ändern und ihre Sicherheit irgendwie ändern, sondern damit ganz normal einfach umgehen wie mit einem anderen. Und wenn die Server gehackt werden, ja, ist halt Pech.
Das ist ein bisschen der Punkt, ne? Und da kriegst du auch so richtig viel nicht raus. Wenn du jetzt bei den Anbietern mal nachfragst, dann kommen halt sowas wie, ja, klar, ist asymmetrisch verschlüsselt und wir übertragen das natürlich nur über HTTPS auf unsere Server, aber HTTPS ist zumindest für Geheimdienste und Konsorten jetzt auch eine Lachnummer.
Ja, so, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber die gehen halt direkt zum Anbieter.
Also, ja, oder so.
Also das heißt ja nur, dass es auf dem Weg zum Server sicher ist, aber jeder, der den Server hackt oder ne, irgendwer, der oder direkt...
einen Brief hat, der ihm den Server öffnet, genau.
Ja.
Also.
Also zum einen das, ich bin irgendwie habe ich ein ungutes Bauchgefühl dabei, wenn ich denke, dass meine Daten dann nicht sicher sein können. Und wohin die Reise gehen kann, hat man halt in den USA schon gesehen. Das hatte Keno dann auch geschrieben. BP hat zum Beispiel, so der Ölkonzern hat ein Programm am Laufen, wo halt Mitarbeiter, die sich halt freiwillig ein Fitbit umschneiden und ihrem Arbeitgeber die Daten zur Verfügung geben. Die kriegen da halt auch ein Rabattprogramm für die Gesundheitsversorgung von BP. Das ist interessant. Das geht sogar so weit, dass das Fitbit als einer der großen Hersteller sogar wirklich eine eigene Sales-Verkaufsabteilung hat für Großkunden und Firmen, die dann halt irgendwie sagen, ich brauche jetzt mal 1000 Stück für meine Mitarbeiter. Ja. Und bei aller Liebe, so gerne ich hier arbeite, aber Johannes muss jetzt nicht wissen, wann ich gestern Abend ins Bett gegangen bin.
Unser Chefredakteur.
Achso, ja. Und die Sache ist auch bei den Daten, dass man ja nicht unbedingt absehen kann, wenn man jetzt, was weiß ich, nur die Schritte weiterleitet. Dann ist ja nicht für jeden klar, was man daraus alles auslesen kann. Also die Woche war wieder die Uber-Geschichte, das Uber, dieses Taxiunternehmen, ne, das konnte halt auslesen aus dem nur, wann ich dieses Unternehmen benutze, wann ich wahrscheinlich nicht zu Hause übernachtet habe. Und so. Also das weiß ja vorher keiner, also aus diesen Daten, dass du weißt nicht vorher, was kann man aus den Daten...
Seit Snowden wissen wir, dass allein diese Metadaten, dass man da relativ viel
rausfinden kann. Genau, aber wenn jemand darüber nachdenkt, im Computer wird das nicht rausfinden. Klar. Aber jemand, der sich da vorsetzt und sagt, ich möchte jetzt so viel wie möglich aus diesen Schrittzahlen rauslesen, der ein bisschen kreativ ist, der kann jede Menge erkennen über dein Leben. Zusätzlich noch, wenn er die ganzen anderen Sachen gar nicht mal hat.
Ja, klar.
Wie gesagt, die Alternative ist dann im Prinzip entweder...
keine Uhr.
Handy auch im Müll schmeißen. Und zurück in die Höhle ziehen. das sicher nicht. Also was man halt machen kann, du nimmst halt dann halt entweder einen Tracker eines deutschen Herstellers, wobei wieder jetzt nur Medisana und Beurer im Programm hatten. Medisana sagt, deutsches, also da ist schon die Daten in der Cloud, aber die sagen alles deutsche Server.
Nur der BND kann dran.
Nur der BND kann man letztlich dann oder halt komplett ohne Cloud-Zwang, was aber dann auch unkomfortabel ist, weil, also zugegebenermaßen, ich habe dann keine Lust, mich abends hinzusetzen und das alles von Hand hier vom Display
abzufragen. Aber die Frage wäre zum Beispiel, ob man nicht sowas auf den eigenen Server, also wenn sowas jemand anbietet, wenn man quasi selbst sich was einrichtet, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber
das wären,
dann hat man den Komfort.
Ja.
Und könnte trotzdem also halbwegs sicher sein. Ich meine, da sind auch Anbieter, die das haben.
Wäre eine Möglichkeit. Oder was man halt auch machen könnte, und jetzt leite ich super geschickt über, Smartwatches können auch alle Schritte zählen. Da landen die Daten ja nur bei Google. Aber Google ist meines Wissens halt noch wenigstens noch nicht gehackt worden. Also immerhin schon mal was.
Naja, von der
Gmail,
NSA.
Gmail Google, zum Beispiel auch schon.
Aber hat irgendjemand mal Nutzerdaten denen weggenommen? Ich meine nicht, oder?
Ich könnte mich in letzter Zeit nicht daran erinnern. Also Google hat, ich muss sagen, das muss man Google
sind sich dessen sicher
zugute halten, die wissen, was sie tun.
Ja.
Und die haben auch eine gute Sicherheitsabteilung. Ja. Aber da ist halt die Frage, das Problem, das ich mit Google habe, ist, dass die sonst noch sehr viel über dich wissen, weil
alles?
Du hast ja wahrscheinlich auch ein Android-Handy, das läuft dann nicht nur auf der Smartwatch, dann wissen die auch gleich, wo du bist. Ist halt auch so eine Frage, ob man das so will. ich persönlich verkaufe mir immer so eine Smartwatch. Ich denke mir ja, ich will die nicht haben, weil ich habe schon genug Probleme, mein Handy am Laufen zu halten den Tag über und ständig die Batterie alle.
Ja.
Und mit meiner Uhr will ich das nicht auch noch müssen.
Das, was sind denn, das hier ist eine Smartwatch.
Das ist eine Smartwatch, genau. Und die ganz schicke, oh, wir haben eine Asus ZenWatch, da sind wir sehr stolz drauf, dass das noch geklappt hat für den Test.
Halt die mal in die Kamera.
Brandneu und Lobs. Dafür, dass sie ein eckiges Display hat, auch echt schick, wie ich das finde. Das ist jetzt ein bisschen dunkel auch eingestellt und der Scheinwerfer brezelt drauf, aber normalerweise kann man die gut ablegen.
Die auch.
Ein Bonus. Die ist von Sony, die ist insofern lustig, als dass Sony eigentlich ein LCD verbaut und mit einem Trick aber versucht, das so akkuschonend wie möglich zu machen. Das ist so ein bisschen wie die alten monochromen Taschenrechner. Das Ding ist auch sehr gut ablesbar, wenn das Backlight aus ist. Das müsste man hier jetzt sogar besser sehen können.
Was, ja.
Es wird das Scheinwerferlicht jetzt einfach reflektiert am Display und die Hintergrundbeleuchtung geht wirklich auch erst an dem Augenblick, wo ich das Display mal antippe und die Uhr in irgendeiner Form aufwecke. Das heißt, wenn das Backlight aus ist, verbraucht so gut wie keinen Strom und die ist draußen dann sogar besser ablesbar als die ganzen Smartwatches mit OLED, die immer das Problem haben, dass sie ja gegen das Tageslicht anleuchten müssen. Wobei beide halt ein eckiges Display ist jetzt Geschmackssache. Viel Vorschusslorbeeren hat die G-Watch von LG bekommen, die ich jetzt einfach am Handgelenk habe, die halt mit ihrem runden Display und wirklich schönen digitalen Zifferblättern auf dem flüchtigen Blick halt auch einfach wirklich aussieht wie eine normale analoge Uhr.
Also bei den Zifferblättern finde ich das ganz schön, aber wie ist das bei Apps, wenn der Bildschirm rund ist? Da stelle ich mir irgendwie...
Das geht. Das also als wir die Motorola da hatten, das war die erste, die Moto 360 war die erste mit runden Display, da waren noch nicht alle Apps so hundertprozentig angepasst, da fehlten dann unten oft mal der erste und der letzte Buchstabe einer Zeile.
Wo machen die denn da überhaupt die Benutzer? Also wie funktioniert das Interface? Wo sind die Buttons? Das können die ja nicht am Rand machen.
Nee, es gibt keine Buttons. Das muss man vielleicht auch sagen, alle Android Wear Uhren sind von der Oberfläche und damit vom Funktionsumfang eigentlich im Prinzip identisch, weil Google nicht will, dass da irgendjemand dran rumfrickelt. Also die haben aus ihrem Fragmentierungsdesaster gelernt. Die Uhren haben jetzt auch neulich alle das Update nahezu gleichzeitig bekommen, als die neueste Android-Wear-Version rauskam.
Das fand ich ganz lustig. Da habe ich auf Google Plus irgendwie so Fotos gesehen von jemandem, der auf seine Uhr hatte, dann so, ja, Android updatet sich jetzt.
Ja, das fand ich überhaupt nicht lustig, weil das ein Tag vor Redaktionsschluss gewesen sind.
Und du die Uhrzeit ablesen wolltest.
Nee, wir den Artikel nochmal neu schreiben mussten, weil vieles, was wir der alten Android-Wear-Version angekreidet haben, war dann halt behoben.
Und du, also da funktioniert ja viel durch hin und her swipen.
Nur.
Dann, ne?
Also manche haben gar keinen Knopf. Die LG hat jetzt beispielsweise hier eine Krone zum Drücken, aber die ist eigentlich nur dafür da, um das Display an- und auszuschalten. Ansonsten einmal antippen und dann kann man durch ein rudimentäres Menü durchscrollen und der Großteil läuft...
Ein bisschen die
ich
hätte mal sogar schon sehen
können. Ach, man hätte es sehen können. Ja. Ich kann ja mal trotzdem einfach...
Mal so ein bisschen für die, die es jetzt nicht sehen, also jetzt wird hier durchgescrollt, wie kennt
und,
man das?
Aber es ist natürlich schon ein bisschen lästig hier jetzt zu sagen, so misst man meinen Puls. Ja, und dann stützt die Pulsmessung auch ab, weil es nur ein Computer ist. Nee, das meiste ist tatsächlich einmal kurz gucken, wischen. Also der Ansatz ist, Google will, wie damals mit der Glass schon, das Internet ein bisschen näher an dich ranbringen. Und du sollst halt die wichtigsten Infos, die du gerade brauchst, kriegen, ohne dass du jedes Mal das Handy aus der Hosentasche rauspulen musst. Und wenn jetzt eine WhatsApp-Nachricht oder Facebook Benachrichtigung, Kalendertermin, poppt halt hier unten auf der Uhr auf. Ich kann es mir kurz durchlesen, bestätigen. Und wenn es denn unbedingt sein muss, kann ich per Spracheingabe auf eine WhatsApp-Nachricht sogar antworten.
Noch eine kurze Frage, bevor wir weiter in den Weltraum gehen. funktionieren die alle, also muss ich mein Handy dabei in der Hosentasche haben oder funktionieren die auch ohne Handy?
Kommt drauf an, was du machen willst. Sie sind alle per Bluetooth ans Handy gekoppelt. Wenn du Benachrichtigungen haben möchtest, sollte das Handy dann halt auch in Reichweite sein, wenn ich es jetzt ausgeschaltet hätte oder vergessen habe. Die Zeit kann sie dir noch anzeigen. Das ist dann
immerhin, ne?
Ja. Das ist dann aber auch alles. Also das ist natürlich ein Manko, wenn das Smartphone weg ist, sind die Dinger dumm wie geschnitten Brot.
Das ist nicht mehr, genau. Ja.
Und du musst sie halt, auch wenn die Akkulaufzeit so bei knapp 2 Tagen liegt, ist es schon so, Handy braucht abends das Ladegerät und die Uhr im Prinzip auch.
Gut, wenn ihr mehr wissen wollt in der aktuellen CT3, die schöne Orange. Da steht noch viel, viel mehr zu den ganzen Dingern die drin.
Orange.
Ja, jetzt müssen wir mit Martin reden, weil du hast...
Wir müssen mit mir reden.
Unbedingt. Weil du hast Alexander Gerst getroffen.
Genau. Auch,
also mir eher bekannt als Astro-Alex.
Astro-Alex,
weil er sehr viele schöne Fotos getweetet hat. Wie war das?
Genau.
Du wolltest doch also bestimmt als Kind auch im Astronaut werden, oder?
Kosmonaut wollte ich natürlich noch werden.
Ach ja,
so wie das bei uns war, aber... Ja, also es war schon, ja gut, da habe ich gedacht, dass wir das heute schon alle sind, als Kind, ne? Also 2015 war doch eigentlich schon geplant, dass wir jetzt alle da oben unterwegs sind. Es war cool. Also es war, wir hatten das im Dezember ausgemacht, dass wir ein Interview mit Alexander Gerst kriegen, also Peter König von der Hex, Make jetzt und ich. Und haben das jetzt bekommen, weil der ganz schön viel Stress hat, natürlich. Der gibt jetzt
der
sehr
war ja
viele
auch außer
Interviews.
Landes jetzt
der
eine
war
Zeit lang.
Total unterwegs. Nee, jetzt danach.
Ach so, okay.
Nur danach. Davor hat er keine Interviews angenommen, außer doch, er war im Fernsehen mal. Genau, und jetzt waren wir bei der ESA in Köln. Da ist das Astronautenzentrum und hatten 40 Minuten, wo wir mit ihm reden konnten. Und ich hatte schon mal ein paar Interviews und das war sicher der angenehmste Interviewgast. Also er ist schon so, wie man ihn auch aus dem Fernsehen und von den Sachen kennt, dass er nicht
einfach nur... Das ist ja irgendwie sich ein Stern aufs Trikot, er hat ja immer ein Trikot an, wenn
genau,
die Deutschen gespielt haben während der WM.
Genau, also er ist halt ein guter Gesprächspartner, weil er nicht nur Ja, Nein sagt. Also könnte man beim Interview, gibt es ja Leute, die einfach nur sagen Ja.
Ja.
Und stimmt.
Dann hast
Nein.
du aber auch als Journalist die falsche
Natürlich,
Frage gestellt.
Natürlich, dann habe ich das falsch gemacht. Also wir haben ihm extra keine Ja-Nein-Fragen gestellt, aber er hat immer gleich auch weitergeredet. Und man wusste ja schon so ein paar Sachen, weil ja doch so die Fragen, wie ist das so da oben und was muss man selbst machen, kennt er schon. Aber er hat immer noch neue Sachen erzählt. Also zum Beispiel gab es diese Geschichte, ist ja auch die Hex dann draufgekommen, dass er im Weltraum ist mal so ein Experiment, das er machen sollte, hat halt nicht funktioniert. Da ist ein Bolzen abgebrochen. Und dann war jetzt die Frage, ob man das ganze Experiment, was wahrscheinlich irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende gekostet hat, nicht macht oder überlegt, ob man den Bolzen ersetzen kann. Und dann hat er oben überlegt, was er machen kann und hat uns jetzt so erklärt, dass er quasi dann einen Vorschlag macht und dann sagt er nach unten Bescheid, ich würde die jetzt gern absägen. So. Und dazu muss er dann so Sachen bedenken, an die wir hier nicht denken, dass er diese Späne natürlich, die dürfen da nicht rumfliegen.
Oh stimmt, Metallspäne
genau,
ist nicht
genau,
so
cool. Genau, Metallspäne
ich, ne?
sind wirklich gefährlich und wie muss er jetzt überlegen, wie er es macht? Und hat dann gesagt, sein Vorschlag war Rasierschaum. Mit Rasierschaum das einzuseifen und dann zu sägen, weil der das Metall nicht angreift. Also wahrscheinlich haben die auch irgendwelche anderen Schäume noch, die aber, wenn du die reparierst und sie ist dann gleich wieder kaputt, ist auch nicht so sinnvoll. Und das hat er dann runtergegeben und dann haben die 5 Tage lang da geübt und haben ihm dann gesagt, ja, du kannst das machen. Und
also
dann
macht
dann
er das. Das ist dann wie bei, was ist das, Apollo 13, der Film, wo die dann
genau.
so einen Raum haben und im
Traum. Genau, also er hat das so erzählt, weil er würde das auch natürlich gar nicht von sich selbst aus machen, weil wenn er jetzt an so einem Experiment, das sind nicht seine Experimente, er ist quasi nur der Ausführende, der das macht. Also das hat jemand sich auf der Erde ausgedacht und er ist nur die lange Hand quasi, die das macht. Und wenn er jetzt sagt, ich glaube, das können wir jetzt einfach so machen.
Oh, ich mach das mal anders.
Genau. Und dann geht das kaputt oder das Ergebnis ist falsch oder irgendwas, dann ist er ja schuld.
Ja.
So. Und also, weiß jetzt nicht, was ihm da passieren würde. Sie würden ihn sicher wieder runterlassen, aber das will er natürlich nicht machen und deswegen wird das ganz lange geübt. Aber es ist zumindest, das hat er uns auch versichert, es ist nicht bei allen Sachen so. Also sein Schlafsack war zu kurz. Den hat er sich einfach per Hand selber länger genäht. Da hat er keinen gefragt vorher. Das mussten sie nicht auf der Erde gucken, was das irgendwie für Konsequenzen hat. Aber es sind schon so ein paar Sachen, wo wir hier nicht dran denken vorher. Also es gibt keinen Sekundenkleber dort oben. Sie können keinen Sekundenkleber nehmen, weil wenn da nur ein Tropfen durch die Raumstation fliegt und jemand ins Auge gerät, dann ist das sehr gefährlich. Das tut weh und ist ja auch nicht rauszubekommen wahrscheinlich. Also ich möchte da jetzt gar nicht länger drüber nachdenken, aber solche Sachen...
Fließt immer, Wasser ist auch schwierig.
Genau, es ist schwierig und an solche Sachen müssen die jetzt nicht immer denken, weil natürlich die Bodenstation vorher schon gesagt hat, nee, nicht einpacken. Aber diese kleinen Sachen, die eben total anders sind. Und dann, das ganze Interview kommt ja noch. Er hat uns gesagt, es gibt dort oben, das war schon Kollegen auch aufgefallen, so viele Notebooks. Die haben so viele Notebooks. Und er hat gesagt, die haben hunderte ThinkPads von Lenovo, die quasi wie so ein Interface dienen. Und die sind austauschbar. Wenn einer kaputt ist, dann wird da nicht lang gefackelt, dann wird die Festplatte rausgenommen oder was halt gerade noch ganz ist, ins nächste reingesteckt drauf und der andere wird dann verglüht. Weiß ich nicht.
Ach, den schmeißen
Nein,
aus dem
Fenster ich weiß dann. Nicht, dass sie aus dem Fenster schmeißen, aber der kommt dann zum Müll, genau. Und das
ist
hat
auch gefährlich bei der nächsten Umkreisung, dann kommt der dann
da
so ein
Notebook.
Der
kommt dann ThinkPads, genau. Und ja, also er hat das schon sehr gut erzählt, dass man sich das vorstellen kann, dass er das schon Spaß gemacht hat, auch wenn es viel Arbeit ist. Also die haben pro Tag eine Stunde Freizeit und der Rest ist Experimente. Also das heißt manchmal wirklich nur an- und ausdrücken und Werte ablesen.
Eine
oder
Stunde Freizeit, das ist ja wie im Knast.
So, am Wochenende haben sie ein bisschen länger.
Wo viel machen kann man da jetzt auch nicht.
Nee, also du kannst, meine, du kannst
ja, ich wundere mich nur gerade, dass er so viele Fotos gemacht hat. Der hat ja wirklich, wie viele?
Also wir haben ihn gefragt, der hat gesagt, er hat eine Festplatte mit 4 Terabyte Fotos. Krass. Und er hat eine Nikon mit 12 Megapixeln. Also das ist viel.
Ja, aber ich meine, gut, was willst du auch machen? Du hast eine Stunde Freizeit in der Telefonzelle. Also, genau.
Also er hat Internet, aber das funktioniert über einen Remote-Desktop. Also da steht ein Rechner irgendwo bei der NASA oder so und dann kann er über die Ferne, greift er da drauf zu und bewegt die Maus, weil die natürlich nicht gehackt werden wollen. Also das ist komplett getrennt.
Ah, okay.
Dass da nicht da oben irgendwo ein Angriffspunkt ist. Und das ist so langsam, dass er gesagt hat. Da hat er also keinen Bock drauf.
YouTube gucken ist nicht so.
Also YouTube gucken oder gucken funktioniert so, die haben eine eigene Seite, wo ihnen ihr Bodenpersonal Sachen draufladen kann. Das ist dann wie eine Website oder ein Ordner, den haben sie auf ihren Rechnern und da kriegen sie Sachen hochgeschickt. Da hat er jeden Abend die Tagesschau geguckt und Serien hat er geguckt, wenn er auf dem Laufband beim. Also gut, das mit der Freizeit ist noch, also die müssen schon, ich glaube mehrere Stunden, haben wir jetzt nicht nach der Zeit gefragt, auf den Laufbändern trainieren. Mhm. Da kannst du jetzt nichts machen dabei, da musst du einfach laufen, da guckt, hat er halt Fernsehen geguckt.
Weil sonst ja die Muskeln irgendwie abbauen.
Genau, weil du sonst, also der war ja nur topfit, den haben sie ja unten, der ist ja gleich wieder losgelaufen und gejoggt, aber normalerweise müssen die da schon ein bisschen drauf achten, genau. Ja, so, also so ganz viel.
Das ganze Interview.
Das ganze Interview soll, also zur Hälfte kommt es auf Heise Online. Das ist der Plan, ist vielleicht schon online, das müssen wir jetzt gucken. Und in der Make kommt auch noch was und dann möchte ich auch noch berichten, weil wir waren noch, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch drüber reden wollen, dass ich noch bei der ESA da ein bisschen rumgelaufen bin. Kann ich zumindest kurz,
mach mal, das noch zeigen.
Also wir waren im Astronautenzentrum der ESA, das heißt, dort trainieren die Astronauten für die ESA-Mission, aber nicht die ESA, die ISS-Mission, das Modul der ESA. Also jede Weltraumbehörde, die so ein Modul dabei gesteuert hat, hat ein eigenes Astronautenzentrum, wo ein Modell davon steht in Originalgröße und wo man daran übt. Und trainiert dafür.
Oh, ich bin so neidisch, das hätte ich ja echt gerne gesehen.
Und da standen, also in Köln stehen zweimal das Columbus, ist das von der ESA. Da kam man, also waren wir auch drin und hat mal alles angeguckt. Da war ein Laptop mit XP noch.
Ja, ich glaube, die benutzen.
War draufgeklebt nur, aber es war schon auffallend. Und da trainieren dann alle Astronauten. Also die Russen müssen dann auch mal da hinkommen und müssen da trainieren, weil das Teil halt nur in Köln steht und die Amerikaner auch dafür, gehen die ESA-Astronauten dann auch zu den anderen allen. Und dann stand noch dieses Versorgungsraumschiff ATV von der ESA. Und das war, da kommt dann auch ein Foto, das war deutlich größer, als ich gedacht habe. Man kennt ja die Bilder, die im Internet, also immer, wenn wir sowas berichten, hat man ja keinen Größenvergleich. Und das Ding war genauso groß wie das Modul, also bestimmt so 6-7 Meter hoch. Und da ist halt, das wird nur hochgeschickt, da holen die ihr Zeug raus, tun den Müll rein und dann fliegt das runter und verglüht. Genau, und das steht da und da wird geübt. Die müssen die Experimente natürlich vorher schon zigmal durchspielen und sowas. Da kommen dann auch die Wissenschaftler, die das machen und das passiert da alles. Genau, und das ist im Astronautenzentrum. Und dann ist noch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt da. Die haben auch noch ganz viele Sachen uns gezeigt. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich zu viel, das auch noch zu erzählen. Das kommt auch alles in den Artikel. Also da haben sie.
Durftet ihr irgendwas mitmachen? Ich kenne das ja immer nur aus
Filmen. Apollo 13,
auch mal in so einer Zentrifuge oder.
Die haben uns die Zentrifuge gezeigt. Die machen einen Schlaftest dieses Jahr. Und zwar geht es darum zu testen, wie Körper auf Schwerelosigkeit reagieren. Und da musst du 60 Tage lang liegen. Und zwar mit den Füßen ein bisschen höher als der Kopf. Du darfst dich nicht bewegen.
Ja. Genau, haben die das jetzt erst gemacht? Weil ich meine, als ich noch in Bonn gewohnt habe, haben die schon Leute dafür gesucht.
Also die suchen jetzt Leute für den diesjährigen Test. Und sie hat uns so ein bisschen fragend angeguckt, ob wir das machen wollen. Also das sind 2 Monate, man kriegt 15.000 Euro. Aber du machst alles im Liegen. Also du wirst auch, die haben so extra Liege, wo du geduscht wirst. Du kannst nicht aufstehen zum Duschen oder zur Toilette gehen und sowas.
Ich weiß nicht, haben die eine Playstation?
Ich habe gefragt, ob man die ganze Zeit Computer spielen kann. Du musst zwischendurch auch so Experimente machen. Ne? Die wollen natürlich gucken, wie es dir geht und sowas.
Schlecht.
Genau, nach 2 Monaten.
Also nach 2 Monaten würde es dir wahrscheinlich so gehen, wie die Leute, die da aus diesen Kapseln torkeln. Ne? Also deine Muskulatur
kannst nicht mehr laufen, ist schon genau. Und hast noch einen kompletten Dekubitus, weil du nur gelegen hast und dein ganzer Rücken wund ist. Nee.
Also das hätten wir machen machen dürfen dann irgendwann, ne? So die Richtung.
Dann komm, genau. Ich sehe da eine große Karriere noch für dich als Kosmonaut. Als Schläfer.
Und dann haben sie uns, die haben uns noch einen 3D-Drucker gezeigt, einen Metall-3D-Drucker. Vielleicht kannst du das mal reinhalten, das fand ich ziemlich beeindruckend.
Das ist gedruckt.
Das ist aus einem 3D-Drucker, genau, das ist Eisen, wenn ich mich richtig erinnere, die drucken aber auch Titan.
Stefan hält einen Turm.
Abgefahren. Ich halte es auch gleich in die Kamera.
Der ist vielleicht 3 cm hoch, der sieht aus wie so ein Schachspielturm. Und der ist hohl. Also da ist drinnen eine Treppe nochmal reinge...
Und ja, also man kann
das quasi aus Metall, das machen die
irgendwie aus Staub. Metall, das ist viel schwerer, genau. Er hat uns gezeigt, das ist Staub, also Metallstaub. Und das, also wenn ich das jetzt richtig, da möchte ich aber jetzt niemandem was Falsches sagen. Die war nicht gerade im Gang, mit Laser wird das gebrannt. Aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, das kommt dann auch noch.
Aber das mit dieser Treppe da innen drin, das ist ja
genau, also wenn man das sehen kann, das ist wirklich beeindruckend. Und er hat gemeint, das ist dem, was auf dem Markt erhältlich ist, so um 5 Jahre voraus.
Können
also
die
in
das
5
schon
Jahren
im Weltall drucken?
Testen wir das auch.
Achso, die
Maschinen kriegen sie nicht hoch. Ja, unten ist noch ein bisschen...
Das ist ja auch unfassbar, wie fein aufgelöst der...
Das war nur so nebenbei, das passiert dann, wenn man bei so einem Besuch ist, dann wird man nebenbei noch, ihr findet 3D-Drucker cool, dann zeigen wir euch mal einen.
Cool.
Richtig,
3D-Drucker. Du hast jetzt noch ungefähr 3 Minuten Zeit, mir zu erklären, warum es Leben auf dem Mars gibt.
Achso, jetzt müssen wir nochmal hoch. Ja, wir haben vorhin eine Meldung gemacht. Es gibt eine deutsche Forscherin, die aber in den USA forscht, hat Bilder von Curiosity angeguckt und Spuren wiedererkannt, die sie kennt von wenn auf der Erde, als vor 4 Milliarden Jahren das Leben sich entwickelt hat oder 3,5 Milliarden Jahren, hat das bestimmte Spuren hinterlassen auf den Steinen und zwar am Wasserrand, diese Algen und so Mikroorganismen. Und diese Spuren hat sie auf dem Mars wiedererkannt. Und ich finde das schon ziemlich ähnlich. Also sie kann das jetzt nicht direkt prüfen. Sie hat so Bilder online gestellt, wo man den Vergleich sieht. Man kann das nicht wirklich prüfen, bis man die Sachen hergeholt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht in 10, 20 Jahren ist das, gucken wir zurück und sagen, das war der Tag, an dem wir zum ersten Mal davon gehört haben, dass sich auf dem Mars zumindest Mikroorganismen gebildet haben. Und zumindest können wir dann sagen, wir hatten es gleich in der ersten Ablenkfolge, weil noch ist es natürlich ein bisschen wie dieses Marsgesicht.
Nein, nicht ganz in der ersten Folge, aber ja. Okay.
Natürlich. Ja. Es sind jetzt Fotos, die gleich aussehen.
Man muss sagen, Teile von Tunesien sehen überraschenderweise aus wie der Mars.
Genau.
Hast du die Fotos da?
Wir haben es wir haben es gar nicht im Bild. Doch, wir haben es im Bild. Genau, also man sieht das ein bisschen, dass wenn man jetzt durchklickt, vor allem am Ende waren Sachen, die erforscht diese Formation, das heißt Biofilm, seit 20 Jahren.
Sag das nicht so, als wäre das was unheimlich Unbekanntes, Biofilm.
Für mich ist das was unheimlich Unbekanntes.
Für mich ehrlich gesagt auch.
Mikrobielle Matten heißt das. Und, das
ich erkenne auch einfach gar nichts auf diesen Bildern. So sieht mein Toast aus, wenn er verschimmelt ist.
Wie gleich das aussieht. Ja, aber der ist ja auch organisch. Auf deinem Toast gibt es auch Leben. Und das muss jetzt erstmal noch natürlich weiter angeguckt werden, aber... Sie sagt, sie ist sich sehr sicher, und wenn das Zufall wäre, wäre das ein sehr, sehr großer Zufall. Das heißt nicht, dass irgendwann mal grüne Menschen rumgelaufen sind.
Die hat sie einfach nur Bilder von den Mars-Missionen.
Genau, aber die sind ja sehr hoch aufgelöst und es ist ja schon bekannt, dass dort mal Wasser geflossen ist. Und vielleicht war es lang genug, dass sich zumindest Mikroorganismen entwickeln konnten. Und das wäre das erste nicht-irdische Leben.
Ja, ich finde, wir sollten da auch mal hin zum Mars.
Bin ich dabei.
Im Zweifel lege ich mich auch für ein paar Monate auf die Liege und spiele Dragon Age zwischendurch.
Der Flug ist aber, glaube ich, ganz schön langweilig. Ich weiß nicht.
Ja, aber Schwerelosigkeit. Bist du eine Schwerelosigkeit, wenn man beschleunigt?
Natürlich.
Schon. Gut.
Nee, dann lieber nochmal zum Mond.
Ja, da müssen wir ja zuerst hin. Man muss ja da die Rakete zusammenbauen und dann zum Mars.
So, bis zum Mond komme ich mit, den Rest könnt ihr dann alleine machen.
Cool,
da haben wir jetzt alles durch.
Genau, also wenn ihr was über Aktivitätstracker wissen wollt, alles in der aktuellen CT und dein Alexander Gerst Interview auf Heise Online. Ja, cool. Hatten wir heute mal sind wir sehr tief in die Themen eingestiegen.
Ja, ich hab euch auch jetzt nicht hoffentlich komplett dumm und dusselig gequatscht, aber...
Wir wissen jetzt sehr viel über Uhren.
Ja. Ich überlege jetzt mal.
Martin überlegt, ob er sich eine Uhr anschaut.
Nein, so ein Tracker, eine Uhr bräuchte.
Na gut. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.
Ciao.